Der heutige Predigttext steht in Sprüche 6, die Verse 6 bis 11. Beobachte die Ameisen, du Faulpelz. Nimm dir ein Beispiel an ihnen. Kein Vorgesetzter treibt sie an. Trotzdem arbeiten sie den ganzen Sommer über fleißig und im Herbst haben sie einen Vorrat für den Winter angelegt. Wie lange willst du noch im Bett bleiben, du Faulpelz? Wann stehst du endlich auf? Lass mich noch ein bisschen schlafen, sagst du. Nur noch ein Weilchen. Und während du dich doch noch ausruhst, ist die Armut plötzlich da und die Not überfällt dich wie ein Räuber. Wir hören jetzt die Predigt.
Wir beschäftigen uns in diesen Sommerferien mit dem Buch der Sprüche. König Salomo hat dieses Buch verfasst, dieses Weisheitsbuch. Er als der weiseste Mensch im Alten Testament oder vielleicht der weiseste Mensch aller Zeiten. Er schreibt dieses Buch, ganz praktische Lebensanweisungen. Und wir gehen, nicht das ganze Buch der Sprüche schaffen wir nicht, aber so einzelne Punkte greifen wir uns raus und heute eben diese Verse, die wir gehört haben. Als junger Mann wird er gefragt von Gott, was möchtest du, was ich dir geben soll? Und dann gibt er folgende Antwort im ersten Buch Könige. Darum bitte ich dich, gib mir deinem Diener ein hörendes Herz, damit ich gerechte Urteile fälle und zwischen Gut und Böse unterscheiden kann. Ein hörendes Herz, das beschäftigt uns jetzt schon seit einigen Wochen, dieser Slogan, hörendes Herz, das ist die Abkürzung, das ist das Symbol für ein reiches Leben, hörendes Herz. Und wir haben gesagt, ein hörendes Herz, das ist deshalb wertvoll, macht deshalb das Leben wertvoll, weil Gott, der das Leben erfunden hat, mit seiner Weisheit zum Leben verhilft. Interessant ist ja, dass Salomo sagt, dein Diener, der König sagt, dein Diener. Ich, dein Diener, ich möchte ein hörendes Herz haben. Ich möchte Leitung haben von dir, Gott. Und das Zweite, was wir herausgearbeitet haben, hörendes Herz ist deshalb wertvoll. Wenn wir Gott zuhören, was er sagt über unsere Vergangenheit und was er sagt über unsere Zukunft, dann macht uns das frei für die Gegenwart. Dann lässt uns das ganz gegenwärtig leben, weil wir nicht in der Vergangenheit noch hängen und weil wir uns nicht schon um die Zukunft sorgen, sondern weil wir gehört haben mit unserem Herzen auf das, was Gott sagt. Und das schenkt Heilung, das schenkt Regeneration, das schenkt Perspektive. Und heute hörendes Herz, ganz praktische Umsetzung, das Leben anpacken. Und jetzt müssen wir ja Folgendes sagen. Wir haben diese Verse gerade gehört mit dem Faulpelz. Und ich habe so gestern dann noch darüber nachgedacht. Wir haben diese Kids Games gerockt als Gemeinde. 70 Mitarbeiter, 150 Kinder. Da hat sich jeder reingehängt. Es kamen doppelt so viele Kinder wie erwartet. Und das zweite Indianerlager für Kinder von Strafgefangenen läuft, wo auch unsere Kirchengemeinde mit dabei ist. Wir haben Feste gefeiert in der letzten Zeit. Und als ich mir dann diesen Text anschaute, geh zur Ameise, du Faulpelz, habe ich mich gefragt, wem willst du denn das heute Morgen erzählen? Aber es ist ja nun mal Gottes Wort und wir wollen uns Gottes Wort stellen und mal gucken, ob nicht doch was dabei ist, was uns inspiriert, wo Gott uns anspricht. Der erste Punkt, wie das Leben so läuft. Eine Frage, wer hatte in den letzten 12 Monaten an irgendeiner Stelle Probleme? Okay, ich befinde mich in einem Kreis von ganz normalen Menschen. Das ist schon mal gut. Probleme gehören zum Leben. Wenn ein Problem auftaucht, dann müssen wir eine Lösung überlegen und dann das umsetzen. Das klingt sehr logisch. Aber was ich auch erlebe in meinem Leben, oder vielleicht habt ihr das auch schon mal erlebt, es gibt auch andere Reaktionen auf Probleme. Das eine ist Klagen. Ja, warum immer ich? Warum überhaupt, ne, diese Frage, warum? Ich bin davon überzeugt, auf diese Warum-Frage werden wir sowieso nie eine Antwort kriegen. Ja, aber warum klagen? Klagen über die Umstände, über den Chef, über was auch immer, über die Ehefrau, über die Kinder. Klagen. Vielleicht auch Gott anklagen. Warum hast du das zugelassen? Klagen. Das ist eine mögliche Reaktion. Und eine zweite Reaktion ist, wenn dann ein Problem da ist, zu sagen, das hört sich dann auch ganz fromm an. Ja, ich bleibe sitzen und falte die Hände und bete. Gott, schenk doch, dass dieses Problem weggeht. Nimm dieses Problem weg. Nimm das weg, mach, dass das irgendwie besser wird. Dass mein Chef sich verändert, dass meine Ehefrau sich verändert, meine Kinder, meine Freunde, dass die Umstände besser werden. Nicht, dass Gott das nicht könnte. Ja, ich kann mich auch hinsetzen und beten, sagen, Gott, mach doch bitte, dass aus dem Übergewicht Muskelmasse wird. Ja, also ich bin überzeugt, Gott könnte das. Ich bin genauso überzeugt, er wird es nicht tun. Und bei diesen zwei Verhaltensweisen, klagen oder ne, beten, mach doch mal, sind wir immer so ein Stück in der Opferrolle. Und vielleicht passiert deshalb nichts. Weil Gott möchte uns nicht in der Opferrolle. Aber Tatsache ist ja, wenn wir uns die Welt anschauen, da gibt es auch sogar Sätze der Energie und all solche möglichen Dinge könnte man jetzt anführen von der Physik her. Es ist so in der Welt, dass die normale Fließrichtung immer abwärts ist. Brauchst dich nur an den Rhein stellen. Wohin fließt der? Immer bergab. Energie verbraucht sich. Lebenszeit läuft ab, Kräfte schwinden. Die normale Flussrichtung, wenn ich mich also treiben lasse, wo werde ich dann landen? Wenn ich mich nur treiben lasse, wo werde ich dann landen? Egal in welchem Bereich, wenn du ein Gipfelerlebnis haben möchtest, gibt es nur eine einzige Möglichkeit: Klettern. Und das kostet Mühe. Ich weiß, man kann auch die Seilbahn benutzen. Aber ihr wisst, was ich meine. Wenn ich mich gegen die normale Fließrichtung des Lebens stelle, um einen Berg, einen Gipfel, einen Erfolg zu erreichen, dann wird das immer Mühe kosten. Wie das Leben so läuft. Ein zweiter Gedanke, wie das Leben verfault. Vers 6 ist ja nicht nett, was Salomo da sagt. Beobachte die Ameise, du Faulpelz. Nimm dir ein Beispiel an ihn. Also, wenn wir in diesen ersten zwei Einstellungen bleiben, klagen oder beten oder mach du doch mal Gott oder mach du doch mal Mensch, Mitmensch, dann nennt Salomo uns Faulpelz oder Menschen, die das so leben, Faulpelz. Und Jürgen Barton hat gerade schon gesagt, was es da so für Mechanismen gibt und die führt Salomo ja auch auf. Ja? Das erste ist Aufschieben. Ja, dann Vers 10. Lass mich noch ein bisschen schlafen, sagst du, nur noch ein Weilchen. Ich weiß gar nicht, wer kennt noch die Mainzelmännchen? Ja, früher brauchte man Werbung ja nicht nonstop gucken. Da gab es zwischendurch auch mal so ganz pädagogisch wertvolle Dinge wie die Mainzelmännchen. Und ich habe das noch so vor Augen, der, ich glaube, der hieß Det. Mainzelmännchen Det lag im Bett und sein Wecker klingelte. Und dann haute er da drauf, hängte ein Schild dran, da stand noch ein Viertelstündchen. Ja, noch ein Viertelstündchen. Lass mich doch noch ein bisschen schlafen. Ausrede. Und das, was Salomo sagen will, wichtige Dinge müssen angegangen werden. Du kommst nicht drum rum, es erledigt sich nicht von alleine. Jetzt gibt es ja Eltern unter uns und es gibt auch Kinder unter uns und wir alle waren mal Kinder. Vielleicht kennen wir diese Situation, ja, die Eltern kommen und haben diese verrückte Idee, das Zimmer könnte ja mal wieder aufgeräumt werden. Man weiß nicht so wirklich warum, weil man hat immer noch einen Weg bis zum Schrank und auch noch einen Weg nach draußen. Also warum sollte man dieses Zimmer aufräumen? Aber gut, da gibt es unterschiedliche Vorstellungen. Und dann sagt man, ja, mache ich gleich. Man sagt vielleicht sogar als Steigerung, sofort. Das ist ja ein Widerspruch in sich, ja. Ich bleib sitzen und sage, mache ich sofort. Und das Ärgerliche ist ja dann manchmal, dass die Eltern dann einfach da blieben und jetzt auf dieses sofort warteten. Ich habe das noch so im Ohr, ja, meine Mutter dann, räum jetzt dein Zimmer auf. Ja, mache ich gleich. Nein, jetzt. Kennt ihr das? Kennen wir alle, ne? Jetzt. Jetzt. Das ist das, was Salomo sagt. Wichtige Dinge jetzt. Keine Ausrede, kein Aufschieben. Jetzt. Aufschieben ist eigentlich auch nur eine Form und das zweite ist eben Ausreden, ist eine andere Form von Ausschieben. Sprüche ist sehr praktisch. Sprüche 22, der Faulpelz findet immer eine Ausrede. Ich kann nicht zur Arbeit gehen, sagt er, auf der Straße könnte ja ein Löwe sein, der mich anfällt und tötet. Ist in unserem heutigen Kontext nicht mehr die geschickteste Ausrede, aber es fahren ja nun mal Autos. Vielleicht, ne? Ich konnte nicht zur Arbeit kommen, ich hätte ja eine Straße überqueren müssen. Wie auch immer, Ausreden einfallen lassen, damit ich mich den Herausforderungen, die da sind, nicht stellen muss. Und ich entdecke bei mir, bei Fehlern, wenn ich Fehler mache, kann ich auch unheimlich kreativ werden, das zu erklären, was da passiert ist. Anstatt zu sagen, ich habe einen Fehler gemacht. Aber so kann Leben, ob jetzt bei Aufschieben oder Ausreden, so kann Leben nicht reifen, sondern es verfault. Es verfault. Und dann gibt es etwas, selektive Faulheit. Selektive Faulheit. Vielleicht sagst du ja, ne, boah, die Kids Games und die Indianerlager und das lasse ich alles wirklich stehen. Ehrlich, das meine ich ganz ernst. Ich finde, wir haben als Gemeinde in den letzten Wochen Großes erlebt und Großes geleistet. Und das, was du anfangs sagtest, das gibt es, glaube ich, trotzdem in jedem Leben, so eine selektive Faulheit. Ja, vielleicht sagst du, Mann, ich fühle mich ohnehin schon wie dieses Duracell-Häschen. Kennt ihr diese Werbung, Duracell-Häschen? Ja, wo so 10 Duracell-Häschen so trommelnd durch die Gegend rennen, so Manneken, die elektrisch angetrieben sind. Und alle hören nach und nach auf, nur das eine Häschen mit der Duracell-Batterie, das trommelt immer weiter. Und vielleicht sagst du, ich bin dieses Duracell-Häschen. Wenn alle schon in der Ecke liegen, dann bin ich immer noch am Trommeln. Und ich glaube, dass es sogar selektive Faulheit gibt, selbst bei sehr produktiven, aktiven Menschen. Da ist vielleicht ein Mann, der sich beruflich total reinhängt, du hast es gerade erwähnt, aber dabei sein Kind aus den Augen verliert. Da ist vielleicht eine Mutter, die jongliert mit ganz, ganz vielen Bällen und Haushalt und Arbeit und Kindererziehung und verliert ihre Gottesbeziehung aus dem Blick. Und dann gibt es natürlich auch die Schüler. Ich war selbst Schüler und es gibt Zeiten, da ist alles wichtig, als Schüler, nur nicht die Schule. Selektive Faulheit. Jetzt kann es aber sein, dass genau in dem Bereich, wo ich mir selbst das durchgehen lasse, dass das der Bereich ist, wo ich entweder selbst dann leide oder wo vor allen Dingen andere dann in Mitleidenschaft gezogen werden. Und deshalb ist das, wo Salomo uns zu herausfordern will, ist, pack es an. Leiste dir nicht, auch nicht die selektive Faulheit. Lass nicht diese 9 von 10 Ausrede gelten. Das ist der dritte Gedanke, das Leben anpacken. Ich fand das so interessant nochmal hier in dem Vers 7. Beobachte die Ameise, du Faulpelz, kein Vorgesetzter treibt sie an. Wir müssen jetzt nicht über die wissenschaftlich-biologischen Erkenntnisse von Salomo reden. Ja, ob das jetzt wissenschaftlich mit der Ameise und so alles seine Richtigkeit hat. Was Salomo sagen will ist, und das hat ja die moderne Psychologie längst auch erkannt, wenn nur von außen der Antreiber da ist, dann trägt es nicht durch. Es braucht eine innere Motivation. Es braucht eine innere Motivation. Vor 2-3 Jahren hatten wir eine Gottesdienstreihe. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch an dieses Schaubild. Unfertig hieß die. Da haben wir gesagt, es geht darum, es gibt ein Cockpit in unserem Leben und da sind wir der Pilot. Und dann gibt es unsere verschiedenen Lebensbereiche. Du hast sie gerade auch schon erwähnt in deiner Einleitung. Ja, es gibt vielleicht den Bereich unserer engsten Beziehungen, ob das jetzt meine Ehe ist oder einfach auch Freundschaften als Single. Dann gibt es den Bereich der Familie, es gibt den Bereich meines Umfeldes, ob das jetzt Nachbarschaft ist, Gemeinde ist. Es gibt den Bereich meiner Arbeit und es gibt den Bereich meines Besitzes. Und es gibt den Bereich meiner selbst. Mein Körper, mein Geist. Deswegen hier diese 7, der Sabbat. Wie gehe ich mit mir selber um? So, und das sind die verschiedenen Lebensbereiche. Und jetzt kommt die entscheidende Frage. Kein Vorgesetzter treibt sie an. Und das ist eine ganz entscheidende Frage. Wo ist denn in diesem Bild, wo ist in deinem Gottesbild, wo ist in deinem Leben Gott? Und ich glaube, ganz oft sagen wir selbst als Christen, wir leben mit Gott, Gott begleitet uns im Leben. Er geht mit uns durch unser Leben. So als wenn er von außen auf unser Leben schaut, uns vielleicht von außen beobachtet und dann sagt, so, und da musst du aber noch. Da, an dem Punkt, da könntest du aber mal noch mal zulegen. Der Antreiber von außen. Es gibt eine kleine Vokabel im Neuen Testament, eine winzige Vokabel. N. E-N. N. Heißt übersetzt nichts anderes wie in. In. In Christus. Christus in mir. 197 Mal im Neuen Testament. Das ist die entscheidende Vokabel, wenn es um unseren Glauben geht. In. In Christus, Christus in mir. Paulus sagt das in einem Spitzensatz. Ich lebe, ja, ich lebe. Doch nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Und vielleicht begreifen wir den Unterschied, ob wir sagen, ich lebe mit Gott, ich gehe jetzt irgendwie mit Gott zur Arbeit, so als wenn er neben mir herläuft, oder ob ich sage, er ist in mir. Er durchdringt mich, er durchdringt mein ganzes Leben, mein Denken, mein Wollen, mein Herz, mein Willen. Dann steht er nicht außerhalb. Kein Vorgesetzter, kein Außenstehender treibt sie an, sagt Salomo. In Christus. Dann sagen wir, Jesus, sei du in meinem Cockpit. Sei du in meinem Cockpit, sei du der Pilot. Und dann ist er mittendrin in all diesen Bereichen. Und dann wirkt er mit seinem Heiligen Geist. Das ist ja interessant, wenn man ein Kind fragt, das was vom Glauben verstanden hat. Wo wohnt Jesus? Wo wohnt Gott? Was sagt das Kind? Es wohnt, ganz oft höre ich das, Jesus wohnt in meinem Herzen. Und ich habe manchmal den Eindruck, je länger wir unterwegs sind, auch im Glauben, als wenn uns das verloren geht. Wo wohnt Jesus? In dir. Wenn er dein Herr ist, wenn er dein Retter ist, dann lebt er in dir. Ist uns das klar? Kein Vorgesetzter treibt sie an, nicht von außen. Er möchte in uns leben. Und deshalb jetzt ein Moment der Stille, wo wir einfach mal diese Bereiche, unsere Lebensbereiche vor dem Heiligen Geist, vor Gott ausbreiten und sagen, Jesus, rede du zu mir. Ich möchte mit einem hörenden Herzen jetzt vor dir stehen. Gibt es einen Bereich, wo ich vielleicht so eine selektive Faulheit habe? Meine Arbeit, mein Besitz, mein Umgang mit mir selbst, meine Beziehung, meine Familie, mein Umfeld. Ein Moment der Stille, wo wir mit einem hörenden Herzen auf den hören, der in uns lebt. Wo möchte er wirken, in welchem Bereich? Hörendes Herz. Was war der erste Impuls, den du gerade gehört hast? Und wir haben gesagt, wir wollen mit dem hörenden Herz Gott um Leitung bitten. Wir möchten mit dem hörenden Herz auf ihn hören, mit unserer Vergangenheit, mit unserer Zukunft. Und jetzt auf ihn hören mit unserem ganz alltäglichen, praktischen Leben. Und dann heißt das, ist sehr unmodern, ich weiß, aber dann heißt das Gehorsam. Ich möchte mit meinem hörenden Herzen Gott gehorsam sein. Welchen Bereich hat er gerade angesprochen in deinem Leben? Und es geht dann nicht in erster Linie darum, dass wir jetzt an irgendeiner Selbstoptimierung arbeiten, sondern dass wir sagen, Christus in mir, Jesus, du und ich, wir beide miteinander. Ja, das ist das Erste, gar keine Frage. Und trotzdem sagt dann Salomo in Vers 8, kein Vorgesetzter treibt sie an, sie haben eine innere Motivation und trotzdem arbeiten sie den ganzen Sommer über fleißig und im Herbst haben sie einen Vorrat für den Winter angelegt. Also sie haben einen Plan, sie haben ein Ziel. Natürlich, wir wissen, Ameise, okay. Ja, aber was Salomo sagen will ist, es braucht eine innere Motivation, das reicht nicht allein, sondern ne, dann würde es ja wieder stehen bleiben, sondern natürlich sind wir selbst auch gefragt, einen Plan zu haben, ein Ziel zu verfolgen. Und dabei hilft es, wenn wir uns ein smartes Ziel stecken. Ich würde die Rosalie Reinhardt bitten, diese Buchstaben zu vervollständigen. Das erste, ein smartes Ziel, wäre bei dem S spezifisch. Denn es bringt ja nichts, wenn ich sage, ich möchte gern, dass meine Ehe besser wird. Das ist ein schönes Ziel. Aber es ist ja völlig unspezifisch. Was heißt denn das? Spezifisch könnte heißen, ich will einmal im Monat mit meiner Frau einen Abend verbringen. Ganz bewusst einen Eheabend. Oder wenn du nicht verheiratet bist, sagen, ich möchte mit einem guten Freund, einer guten Freundin ganz bewusst so einen Beziehungsabend haben, wo wir tiefe Gespräche führen, wo wir miteinander reden, miteinander beten, wo wir was spielen, wo wir, ja, gut Beziehungen bauen. Also einmal im Monat, das wäre spezifisch. Dann das M, messbar. Ja? Messbar. Das wäre eben schon einmal im Monat. Jetzt könnte man eben noch draufgehen und sagen, so, jeden zweiten Mittwoch im Monat. Das ist messbar. Kann ich mir eintragen in den Kalender. Messbar. Jeden zweiten Mittwoch im Monat, da möchte ich mit einem wichtigen Menschen Beziehung bauen. Messbar. Dann A, attraktiv. Wisst ihr, wir tun nichts, was uns nicht wirklich gefällt. Wir können nur das tun, was wir wirklich wollen. Was wir nicht wollen, tun wir nicht. Was hilft uns, dass wir es wollen? Es muss für uns selbst attraktiv sein. Also das Ziel muss attraktiv sein. Es bringt nichts, wenn du sagst, also ich gehe absolut nicht gerne schwimmen, aber ich werde ab jetzt einmal im Monat mit meiner Frau schwimmen gehen. Was glaubst du, wie oft klappt das? Ja, also es sollte ein Ziel sein, wo du selbst und natürlich der Mensch, mit dem du dich treffen willst, darauf freust. Ich rede jetzt die ganze Zeit über Beziehungen. Wir hatten gerade verschiedene Bereiche. Vielleicht hörst du das die ganze Zeit mit einem anderen Ohr, in einem anderen Bereich. Ja? Attraktiv. Dann realistisch. R für realistisch. Es bringt auch nichts, wenn ich sage, jetzt, ab jetzt, jeden zweiten Abend werden wir uns zusammensetzen. Ist das Ziel so hoch, da ist das Scheitern schon vorprogrammiert. Und Scheitern heißt immer Frust. Und dann sage ich beim nächsten Mal, komm, habe ich doch längst probiert, hör auf. Also es muss ein realistisches Ziel sein, es muss ein Schritt sein, der auch wirklich erreichbar ist. Sonst, ja, baue ich ja schon an der nächsten Ausrede. Also realistisch und dann terminiert. Wann fange ich an? Wann fange ich an? Denn wenn ich sage, einmal im Monat, zweiter Mittwoch, das ist alles schön und gut, aber ab wann? Wann geht's los? Terminiert. Und vielleicht wann prüfe ich es nochmal? Man kann ja auch sagen, ich mache mal so eine Probephase, 3 Monate, wenn es auch um den Körper geht. Ich möchte joggen gehen, ich möchte 1 Kilometer joggen gehen. Dann muss ich sagen, ab dann und bis dann und dann gucke ich mal. Also terminiert. Ein smartes Ziel. Sich hinzusetzen, wenn du gerade einen Bereich gehört hast, wo Gott in dir geredet hat, einen Lebensbereich, dich vielleicht hinterher, nachher zu Hause hinzusetzen, eine Viertelstunde und das mal zu machen. Zu sagen, mein Ziel soll smart sein. Es soll spezifisch sein, messbar, attraktiv, realistisch und terminiert. Danke dir, Rosalie. Wer das möchte, kann sich das ja hinterher abfotografieren, dann hat man das noch vor Augen. Warum sollten wir das tun? Warum mutet Salomo uns das zu? Weil ich davon überzeugt bin, dass Gott, das habe ich am Anfang gesagt, uns nicht in der Opferrolle haben will. Sondern er möchte uns zum Gestalter unseres Lebens machen. Gott ist selbst Gestalter des Lebens und er hat uns als sein Gegenüber, als sein Ebenbild geschaffen. Gott hat dich und mich als Gestalter geschaffen. Gestalter deines Lebens. Und vielleicht hast du gerade einen Bereich gefunden und jetzt träum doch mal einen Moment. Wo könntest du in 3 Monaten stehen, in diesem Bereich, wenn du ein smartes Ziel angehst? Träum mal. Welche Veränderung könnte das bringen? In deiner Ehe, in deinen Freundschaften, in deiner Gemeinde, in dem Umgang mit deinem Geld, an deinem Arbeitsplatz. Hörendes Herz. Gott gehorchen mit einem hörenden Herz, weil er dich zum Gestalter deines Lebens geschaffen hat. Amen.